Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es ist viel los an diesem Tag. Die US-Demokraten bereiten wegen der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vor, der sich weiter keiner Schuld bewusst ist. Jetzt hat das Weiße Haus ein Gesprächsprotokoll seines umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten veröffentlicht. Dazu gleich mehr. Außerdem der nächste düstere Bericht des Weltklimarats, diesmal zum Zustand der Weltmeere. Und das britische Unterhaus tagt wieder, nachdem der Supreme Court gestern die Parlamentspause für nichtig erklärt hat. Wie hitzig war es? Auch das gleich ein Thema am Ende dieser Sendung. Und danach um 18.40 Uhr in unserem Hintergrund geht es um die Stasi-Unterlagenbehörde, die nach 30 Jahren ins Bundesarchiv überführt werden soll. Aber wir starten in Washington. Diese Affäre war selbst für Nancy Pelosi eine zu viel. Lange hatte die demokratische Mehrheitsführerin dem Druck aus den eigenen Reihen widerstanden und kein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump angestrengt. Zu unsicher der Ausgang, zu unpopulär, gerade bei den Wechselwählern. Doch nach den Enthüllungen über ein Telefonat des Präsidenten, in dem Trump dem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky gebeten hatte, eine Ermittlung gegen den Sohn seines möglichen Präsidentschaftswahlen Joe Biden einzuleiten, blieb Pelosi keine andere Wahl mehr. Der Druck der Basis zu groß. Und nun rüsten sich Demokraten und Republikaner für die große Schlammschlacht. Und das Weiße Haus hat das Protokoll des umstrittenen Telefonats freigegeben. Thorsten Teichmann.
Für die US-Demokraten ist die Mitschrift des Telefonats zwischen Präsident Trump und dem Präsidenten der Ukraine Zelensky gar nicht mehr wichtig. Der Präsident habe bereits eingeräumt, dass er Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, um Dreck über seinen politischen Gegner zu fabrizieren, sagte der Abgeordnete Schiff im Fernsehsender CBS. Trump hatte gestern erklärt, die Ukraine habe sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Dann schob er aber hinterher, in Bezug auf Ex-Vizepräsident Biden habe es schon Druck gegeben. Die Trump-Administration offenbare mit ihren Handlungen die unehrenhafte Tatsache, dass der Präsident Verrat begangen hat an seinem Amtseid, erklärte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi. Sie hatte angekündigt, die 6 bereits laufenden Untersuchungen im Kongress zu Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren zusammenzufassen. Rechtlich ändert sich dadurch erst einmal nichts. Doch die Demokratin Ocasio-Cortez erklärte die Entscheidung im Radiosender NPR. Viele Anhänger hätten bei der Kongresswahl 2018 ihre Stimme für eine demokratische Mehrheit im Kongress und mehr Kontrolle der Trump-Administration abgegeben. Es wäre deshalb demoralisierend, würden die Demokraten kein Amtsenthebungsverfahren anstreben.
Aus Washington, Thorsten Teichmann. Und wir gehen weiter nach New York zu meinem Kollegen Klaus Remme. Denn sowohl Donald Trump als auch Volodymyr Zelensky sind gerade in New York bei der UN-Vollversammlung. Am Nachmittag hat der neue ukrainische Präsident seine erste Rede vor den Vereinten Nationen gehalten. Herr Remme, hat Zelensky in irgendeiner Form Bezug zur Affäre genommen?
Ja, darauf waren wir alle hier gespannt in New York. Zelensky war der erste Sprecher des Tages heute Morgen um 9 Ortszeit hier in New York City. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat nicht einmal eine Anspielung auf die Ereignisse benutzt, die hier gerade in New York, aber auch landesweit für so viel Diskussionsstoff sorgen. Er blieb ganz in seiner Region und ganz bei seinem zentralen Thema, nämlich dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und er sagte, das geht nicht nur uns an. Er bat um Unterstützung und politische Unterstützung. Und er sagte wörtlich, niemand von Ihnen, sagte er ins Publikum, wird sich sicher fühlen, solange Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Es war keine lange Rede. Zelensky hat nicht einmal eine Viertelstunde gesprochen. Wie gesagt, ohne Anspielung auf die US-Innenpolitik.
Jetzt ist diese Frage Impeachment, ja, nein, vor allem eine innenpolitische US-Affäre. Wie sehr überschattet es die UN-Vollversammlung?
Das ist ein bisschen irreführend, glaube ich, für uns Beobachter, die wir hier in New York sitzen, die wir unter anderem natürlich auch die Fernsehbildschirme vor uns haben. Und ausgehend davon könnte man meinen, die amerikanischen Medien jedenfalls kennen nur ein Thema, nämlich das drohende Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Inwiefern es die Agenda hier bei der UNO-Vollversammlung überschattet, das habe ich den Bundesaußenminister Heiko Maas gefragt, als er heute Morgen in das Gebäude zur Generaldebatte ging.
Wir sind es eigentlich gewohnt, dass bei den Gesprächen auf internationaler Bühne natürlich auch immer innenpolitische Probleme eine Rolle spielen. Das ist auch in anderen Hauptstädten, etwa in Europa, der Fall. Ich glaube, die Dimension der Themen, über die wir reden, nämlich einen Krieg zu verhindern am Golf, die ist so groß und so umfassend, dass innenpolitische Zusammenhänge dabei eigentlich zurücktreten müssen.
Also die Erwartung, Herr May, ist klar. Wenn ich die Reden insgesamt nehme, dann muss ich sagen, vor dem Hintergrund des heutigen Vormittags, das Thema spielt keine große Rolle.
Es sollte ja auch ein anderes Thema im Mittelpunkt stehen oder steht im Mittelpunkt, der Konflikt zwischen den USA, Saudi-Arabien mit dem Iran. Mit Spannung ist die Rede von Irans Präsidenten Hassan Rouhani erwartet worden. Gerade hat er sie gehalten. Was hat er gesagt?
Es war eine konfrontative Rede und keinesfalls etwa eine Einladung zu einem möglichen Treffen mit Donald Trump. Viele hatten sich gefragt, ob es in dieser Woche dazu kommt. Wenn man die Rede von Präsident Rouhani jetzt zum Maßstab nimmt, dann kann man wohl sagen, nein, die werden sich so schnell nicht sehen. Und es wird auch kein Verhandlungsformat geben, denn der Iran stellt Bedingungen. Er bezichtigte die Vereinigten Staaten nicht zum ersten Mal des ökonomischen Terrorismus wegen dieser wirklich schadenden Sicht des Irans schadenden Sanktionen, und er hat es über die englische Übersetzung so formuliert:
On behalf of my nation and state, I would like to announce that our response to any negotiation under sanctions is negative.
Also ein deutliches Nein zu Verhandlungen, solange Sanktionen gegen sein Land existieren.
Jetzt hat Angela Merkel gesagt, das ist unrealistisch, dass die Sanktionen gelüftet werden, bevor es Verhandlungen gibt. Ist man also keinen Schritt weitergekommen?
Ja, man ist wirklich hier an einem Punkt, wo möglicherweise irgendeine Art von Entscheidung naht. Entweder eine politische Lösung oder aber ein Zwischenfall, der möglicherweise von der einen oder anderen Seite als Provokation aufgefasst wird und sich die militärische Lage eskaliert. Rouhani sagte, wir stehen am Rand des Zusammenbruchs in der Region und jeder Fehler könne zu einem großen Feuer führen. Er stellte seinen mit Spannung erwarteten Friedensplan für die Straße von Hormuz vor. Die hat einen sehr illustren Namen. Es nennt sich Coalition of Hope, Hormuz Peace Endeavor. Der Name, der ist in der Tat beeindruckend. An Details fehlt es noch. Es soll ein Plan sein, der sich auf die Akteure der Region beruft und nicht etwa, wie ja von Seiten des Westens in den letzten Wochen geplant wurde, irgendeine Sicherheitskoalition vorsieht ausländischer Mächte, um die Transportwege zu garantieren. Wir werden sehen, was daraus wird.
Das heißt, ein Treffen zwischen Trump und Rouhani, das ja auch mal so zumindest im Raum gestanden hat, das ist eher unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich und ich glaube sogar, dass das Verhandlungsformat, das jetzt dringend gesucht wird. Wir müssen an einen Tisch, sagte Heiko Maas eben, um Eskalation zu vermeiden. Die Ungeduld von Heiko Maas ist zu hören.
Wenn niemand einen Krieg will, dann muss er auch jetzt auch einen Beitrag dazu leisten. Und dafür sind Gespräche notwendig und nicht der weitere Aufbau von Spannungen am Golf.
Also im Moment keine Zeichen der Entspannung hier in New York.
Live aus New York, Klaus Remme, vielen Dank. Zum Klima. Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Hiobsbotschaften. Wieder hat der Weltklimarat der Vereinten Nationen, IPCC, einen Bericht vorgestellt, nicht in New York, sondern in Monaco. Und diesmal ging es um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Meeresspiegel. Und die Aussichten, die stimmen wenig optimistisch und sind einigen Experten zufolge sogar noch konservativ. Marcel Wagner berichtet.
Nein, wirklich viel Neues hat der Sonderbericht zu Ozeanen und Eisregionen im Klimawandel eigentlich nicht zu bieten. Aber genau das ist vielleicht die schlechte Nachricht, die heute aus Monaco kam. Denn die Fakten und Prognosen, die die international anerkannten Wissenschaftler zusammengetragen und gebündelt haben, bestätigen einmal mehr die düsteren Aussichten, zu denen der Klimawandel regelmäßig Anlass bietet. Einige Kostproben gefällig? Die Eisfelder in Grönland und der Antarktis verlieren immer schneller an Masse, berichtete Klimaforscherin und Mitautorin für Fragen der Eisvorkommen Valérie Masson-Delmotte und prognostizierte, während des 20. Jahrhunderts ist der weltweite Meeresspiegel um etwa 15 cm gestiegen, aktuell steigt er doppelt so schnell und die Geschwindigkeit wird zunehmen. Ein Ozean, der wärmer und saurer wird und Sauerstoff verliert, hat Auswirkungen auf das Meeresleben, seine Ausbreitung und Produktivität. Das hat das weltweite Fischfangpotenzial bereits reduziert, folgerte Hans-Otto Pörtner, Meeresbiologe in Bremerhaven und Mitautor für Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere. Die Weltmeere haben wie ein Schwamm CO2 und Hitze aufgefangen, um unsere Temperatur zu regulieren, aber sie können das nicht weiter so, sagte Coe Barrett, Vizevorsitzende des Weltklimarates. Die Liste solch schlechter Nachrichten, die die Forscher auf der Bühne in Monaco verkündeten und die sich noch wesentlich detaillierter im jetzt vorgelegten Sonderbericht des Weltklimarates nachlesen lässt, ist lang. Schmelzende Eisschilde und Gletscher, ein Meeresspiegel, der bis zum Ende des Jahrhunderts um über einen Meter steigen könnte, Verlust von Arten und Lebensräumen, immer häufigere und heftigere Unwetter und Überschwemmungen gelten demnach als wahrscheinlich. Und das erstmals in dieser Form auch wissenschaftlich belegt, denn am Sonderbericht des Klimarates waren über 100 international renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Autoren beteiligt, fast 7000 wissenschaftliche Studien und Publikationen wurden ausgewertet, zehntausende Kommentare eingearbeitet. Die Botschaft ist eindeutig. Dieser neue Sonderbericht hebt die Dringlichkeit heraus, schnelle, ambitionierte und abgestimmte Maßnahmen gegen umfangreiche und dauerhafte Veränderungen der Meeres- und Eisgebiete zu ergreifen. So Deborah Roberts, ebenfalls Mitautorin des Berichts, der bewusst auch als Handlungsempfehlung an die Politik gedacht sein soll. Denn der einzige Ausweg aus dem klimatischen Teufelskreis, schlussfolgern die Wissenschaftler, liege in einer schnellen und drastischen Reduzierung der Treibhausgase. Umweltverbände wie etwa der WWF nutzten das in Monaco als Steilvorlage für ihre Kritik, auch an der deutschen Politik.
Das, was die Bundesregierung in der letzten Woche verabschiedet hat, ist kein Klimapaket, sondern ein Paketchen. Und es ist absolut nicht geeignet als Maßnahme, um den Klimawandel zu stoppen,
mahnte Heike Vesper, Leiterin des Meeresschutzes beim WWF Deutschland.
Marcel Wagner berichtete, und in Deutschland fallen die Reaktionen dementsprechend aus, zumal die Kritik an dem nach Ansicht vieler Experten viel zu laschen Klimaschutzplan der Bundesregierung noch längst nicht verhallt ist. Aus dem Hauptstadtstudio fasst Barbara Schmidt-Matern die Stimmen zusammen.
Wer Oppositionspolitikerinnen und Wissenschaftler nach der Klimakanzlerin fragt, erntet seit den Beschlüssen vom vergangenen Freitag nur noch ein müdes Lächeln. Am Nachmittag unternahm Angela Merkel jedoch einen neuen Versuch, für mehr Klimaschutz zu werben.
Wir brauchen Verhaltensänderungen in allen Bereichen, beim Konsumieren, beim Produzieren, bei der Mobilität und bei der Ernährung, genauso wie beim Städtebau.
Einer von vielen Appellen, die die Kanzlerin an die Unionsfraktion richtete, sie zählt beim Klimaschutz besonders viele Bremser in ihren Reihen. Da kommen die beunruhigenden Erkenntnisse des neuesten IPCC-Berichts genau richtig. Steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen sind in Deutschland noch nicht spürbar, die Not der Bäume aber schon.
Die Folgen des von Menschen mit verursachten Klimawandels sehen wir alle und wir sehen sie auch in Deutschland. Ein Waldspaziergang in diesen Jahren zeigt, wie zunehmende Trockenheit und Stürme auch unsere heimischen Wälder belasten. Und man kann ja sagen, das sind jetzt mal ein, zwei Jahre, das ist statistisch irrelevant, wenn man sich das über 50 Jahre anschaut, dann gibt es einfach von Extremwetterereignissen eine Zunahme um das Dreifache, auch in Deutschland. Und das ist kein Zufall.
Meint Merkel, während wenige Kilometer entfernt im Berliner Regierungsviertel der sogenannte Waldgipfel der Landwirtschaftsministerin stattfindet. Deutlich wird an diesem Nachmittag auch die Bundesumweltministerin. Wir wissen, dass wir nicht mehr alles abwenden können, sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze. Insofern sind die neuen Ergebnisse des Weltklimarats politisch durchaus hilfreich für die Ministerin.
Dieser Bericht zeigt sehr, sehr eindringlich, was passieren würde, wenn jetzt die Staatengemeinschaft das Pariser Klimaschutzabkommen nicht umsetzt.
Nicht nur Fidschi, Jakarta oder Sambia müssen sich anpassen, sondern auch Deutschland. Svenja Schulze spricht von neuen Kanalsystemen und mehr Flächen, damit Starkregen ablaufen und versickern kann. Und der Meeresspiegelanstieg bedrohe auch deutsche Küsten, ergänzt Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU.
Für die Bundesregierung ist der IPCC die Quelle für Fakten zur Klimapolitik.
Damit die Eckpunkte des Klimapakets vom vergangenen Freitag verbindlicher werden, wurden sie heute überraschend schnell vom Kabinett verabschiedet. Zahlreiche Details sind jedoch noch ungeklärt. Ein gutes halbes Dutzend Gesetzentwürfe ist in Arbeit. Kommen sie erst einmal in den Bundestag, wird das Klima dort noch für hitzige Diskussionen sorgen. Startschuss ist bereits morgen früh um 9 Uhr. 6 Fraktionen werden dann über das Klimaschutzprogramm 2030 debattieren. Ein Reizklima ist dabei nicht ausgeschlossen.
Barbara Schmidt-Matern. Und auch das ist eine Folge der zu heißen letzten und zu trockenen Sommer. Der deutsche Wald ist in einem so schlechten Zustand wie lange nicht mehr. Die Lage ist so schwierig, dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu einem Waldgipfel geladen hat, um über Notfallmaßnahmen und vor allem einen Hilfsfonds zur Wiederaufforstung zu verhandeln. Regina Steffens.
Da bleibt nur noch absägen. Die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt führt vor Beginn des Waldgipfels in Berlin eine ausgetrocknete braune Tanne vor. Dazu Baumstämme, befallen vom Borkenkäfer. Der deutsche Wald leidet. Laut Bundesagrarministerium sind 180.000 Hektar in Deutschland durch Dürre, Brände oder Schädlinge vor allem in den letzten beiden Jahren abgestorben.
Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Wald ernst nehmen. Und deshalb müssen wir jetzt auch handeln. Und deshalb sage ich klar, dieser Gipfel hier ist ein Krisengipfel,
sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner auf dem heutigen Waldgipfel. 547 Millionen Euro will der Bund in den nächsten 4 Jahren in die Hand nehmen. Bis zu 800 Millionen Euro sollen mit der Unterstützung der Länder zusammenkommen. So soll der Wald, der ein Drittel der Fläche Deutschlands einnimmt, für den Klimawandel gerüstet werden. Aber
der Bund wird nicht die Schäden ersetzen können. Genauso wenig, wie das auch bei den Landwirten war, konnten wir die Schäden der ausgefallenen Ernten nicht ersetzen, sondern es geht darum, dass wir helfen können, gerade denjenigen, die in den vergangenen 2 Jahren so viel Geld auch verloren haben, die das Geld gar nicht mehr haben, um wirklich wieder zu bewalten.
So CDU-Politikerin Klöckner. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, mahnt, mit den Geldern nur Mischwälder und Naturwälder finanziell zu fördern.
Gelder dürfen allerdings nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern die Gelder müssen streng an ökologische Kriterien gebunden werden. Wer weiter auf monotone Holzplantagen setzt, muss leer ausgehen,
sagte Hofreiter in Richtung der Bundeslandwirtschaftsministerin. Die hat mehr als 170 Verbände und Einrichtungen zum Waldgipfel eingeladen. Nicht nur die Geldfrage bleibt unbeantwortet, sondern auch, welche Baumarten pflanzt man wo, wo kommt das Saatgut her, wie kann der Wasserhaushalt im Wald erhalten bleiben. Als erstes will die Agrarministerin aufräumen. Das Totholz, das nicht mehr als Nährstoffquelle für den Wald dient, rausschaffen. Die Bundeswehr soll bei den Arbeiten helfen. Für diese Arbeiten und die Umgestaltung zu mehr Misch- und Laubwald fordern die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt und Barbara Hendricks, ehemals Bundesumweltministerin, schon vor Beginn des Gipfels mehr Personal.
Weg von der Monokultur und hin zu den Mischwäldern liegt es ja auf der Hand, dass man dafür Menschen braucht. Und wenn man das hört, die Forderung, ein Mensch zusätzlich pro 1000 Hektar, das ist ja nicht vermessen. 1000 Hektar ist ja schon was.
Weil in den letzten 20 Jahren so viele Stellen in der öffentlichen Forstwirtschaft abgebaut wurden, brauche man jetzt 11.000 neue Stellen. Und jüngeres Personal, denn Forstwirte sind im Durchschnitt rund 58 Jahre alt. Bundesagrarministerin Klöckner will deshalb eine Werbeoffensive für die grünen Berufe rund um den Wald starten. Auch das Bundesjagdgesetz will sie angehen, um Schäden an jungen Bäumen durch Wild zu verhindern. Kritik am Waldgipfel kommt von den Umweltorganisationen. So warf der Naturschutzbund Deutschland Bund und Ländern vor, die Tragweite der ökologischen Krise noch nicht verstanden zu haben.
Hilfen für die deutschen Waldbesitzer, Regina Steffens berichtete. Nach der Pleite des britischen Traditionskonzerns Thomas Cook werden die Auswirkungen auf den deutschen Reisemarkt immer sichtbarer. Bereits gestern musste die Bundesregierung dem Ferienflieger Condor mit einem 380 Millionen Euro Notkredit unter die Arme greifen. Heute hat auch die deutsche Tochter von Thomas Cook Insolvenz anmelden müssen. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Condor gerettet, aber die deutsche Thomas Cook GmbH auf der Kippe. Trotz der Turbulenzen auf dem Reisemarkt bleibt die Bundesregierung erst einmal gelassen. Denn aus ihrer Sicht muss derzeit keiner der betroffenen 240.000 Pauschalurlauber um seinen Urlaub oder seine Rückreise bangen. 380 Millionen Euro haben der Bund und das Land Hessen gestern Abend für Condor bereitgestellt, auch weil das Unternehmen gesund und profitabel sei, wie Konzernchef Ralf Teckentrup heute betonte.
Unser Problem ist, dass die Thomas Cook-Gruppe in London insolvent gegangen ist und wir insofern für den Winter nicht die erforderliche Liquidität hatten. Und der Winter ist immer das Problem in der Airline-Industrie. Das hat die Bundesregierung und das Land Hessen nun als Problem gelöst. Und insofern haben wir einen sicheren Winter vor uns. Und der Sommer ist für eine Fluggesellschaft überhaupt gar kein Problem, weil im Sommer ist Hochsaison und da verdient man immer Geld.
Spektakuläre Rückholaktionen sind deshalb erst einmal kein Thema, erklärt denn auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul.
Sie wissen, es sind viele Deutsche zurzeit mit Condor unterwegs im Urlaub. Und solange Condor diesen Flugbetrieb aufrechterhalten kann, ist sozusagen keine akute Gefahr, dass diese Passagiere im Ausland stranden.
Auch Urlauber, die ihre Reise direkt bei Thomas Cook Deutschland gebucht haben, müssen sich nach dem heute gestellten Insolvenzantrag erst einmal nicht sorgen. Für ihre Rückreise ist nun die Zürich-Versicherung zuständig. Das Unternehmen informiert auf seiner Webseite detailliert, wie Urlauber ihre Ansprüche geltend machen können.
Nichtsdestotrotz stehen die Auslandsvertretungen natürlich Gewehr bei Fuß, in Notlagen zu helfen, wo beispielsweise Hotels Zahlungen der Touristen vor Ort verlangten. Auch da bemühen sich die Botschaften und Konsulate zu unterstützen und zu vermitteln. Wir haben entsprechend das Personal in den Auslandsvertretungen kurzfristig verstärkt und da zusammengezogen, wo besonders viele Touristen betroffen sind.
Während die Urlauber vorläufig aufatmen können, beginnt für die 2000 Beschäftigten von Thomas Cook nach dem Insolvenzantrag nun eine Zitterpartie. Das Unternehmen hat wie Condor beim Bund einen Überbrückungskredit beantragt. Der wird derzeit geprüft. Kriterien sind unter anderem, ob das Unternehmen überlebensfähig ist und ob so ein Kredit auch zurückgezahlt werden könnte, wenn etwa ein Investor Thomas Cook übernehme. Ein Nachteil: Thomas Cook ist einer von vielen Anbietern auf dem Reisemarkt. Die Fluggesellschaft Condor dagegen gilt auf dem Markt für Urlaubsflüge als systemrelevant, weil sie auch für andere große Veranstalter fliegt.
Theo Gers berichtete. Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche können auf deutlich höhere Entschädigungszahlungen hoffen. Darüber herrscht auf der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda große Einigkeit. Unklar ist allerdings noch, wie das System in Zukunft aussehen soll, wie die Opfer entschädigt werden sollen. Petra Klostermann.
Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz hat die katholische Kirche seit 2011 mehr als 9 Millionen Euro an 1.200 Betroffene gezahlt. In Bezug auf künftige Entschädigungen sind für den Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Ackermann aus Trier, aber noch viele Fragen offen.
Wie soll man sich das Modell dann vorstellen? Gibt es also einen Grundanerkennungsbetrag? Gibt es dann eben eine Form weitergehender Entschädigung? Und wie kann die aussehen? Dann ist eben die Frage, wie geht das finanziell, da braucht es einen Fonds. Wie werden die Gremien gestaltet, die darüber entscheiden? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es natürlich auch um die Höhe. Das muss auch leistbar sein für Bistümer und Ordensgemeinschaften.
Er sagt, die Zahlungen müssten künftig transparenter werden und die Bistümer müssten einheitlich handeln. Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch bevorzugt eine pauschale Entschädigung von 300.000 Euro für jedes Opfer. Denn
ein pauschales Verfahren, wo also der Betroffene oder die Betroffene nicht jede einzelne lebensbeeinträchtigende Folge des sexuellen Missbrauchs darstellen und belegen muss, so wie das zum Beispiel im heutigen Opferentschädigungsrecht der Fall ist, erspart den Opfern eine Menge. Es sorgt aber vor allem, dass das Verfahren beschleunigt werden kann. Die Alternative bedeutet einen längeren Zeitraum.
Und die Betroffenen müssten sich selber mehr einbringen. Das könne aber nicht jeder gleich gut und das könne zu Ungerechtigkeiten führen. Bei einer gestaffelten Entschädigung könnten die Zahlungen zwischen 40.000 und 400.000 Euro liegen. Jetzt müssen die Bischöfe entscheiden. Bischof Stefan Ackermann nennt konkrete Pläne.
Es sollen ja Eckpunkte und Kriterien festgelegt werden. Wir haben vor, bis Ende des Jahres das stehen zu haben. Am Ende des Jahres werden auch die Regelwerke zur Aufdeckung und zur Prävention überarbeitet sein und dann zum Beginn des Jahres neu in Kraft treten, die Akteure, die in diesem Feld unterwegs sind, zu vernetzen und auch einen Vorschlag zu machen. Wie gibt es ein verbindliches Monitoring?
Also die Kontrolle, ob das Regelwerk auch eingehalten wird. Matthias Katsch ist optimistisch, dass sich in der Kirche etwas ändert.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir in dem letzten Jahr eine qualitative Veränderung erlebt haben, dass mehr und mehr Bischöfe, aber auch andere Menschen in der Kirche begriffen haben, dass es ein Systemproblem gibt, auf das man auch eine systemische Antwort geben muss und dass die Betroffenen nicht nervende Störenfriede sind, sondern wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir zu diesen Erkenntnisgewinnen gekommen sind und dass es recht und billig ist, ihnen jetzt auch angemessen mit einer Entschädigung einen Ausgleich zu schaffen für das, was in ihrem Leben angerichtet worden ist.
Wie schnell das gehen soll, sagte Bischof Ackermann nicht. Sprach nur, dass es zügig vorangehen solle.
Die katholische Kirche will Missbrauchsopfer umfangreich entschädigen, Petra Klostermann berichtete. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein ewiger Zankapfel zwischen Sicherheitsbehörden und Bürgerrechtlern. Jetzt soll der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden, ob eine unbegrenzte Speicherung von Standort- und Telefondaten zulässig ist. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gab den Fall heute nach Luxemburg weiter. Arndt Gruß.
Die Sache sei nicht entscheidungsreif, sagte der Vorsitzende Richter des 6. Senats Kraft bei der Verkündung der Entscheidung. Der EuGH müsse die Auslegung der europäischen Datenschutzrichtlinie klären. Davon hänge die Anwendbarkeit der im deutschen Telekommunikationsgesetz geregelten Vorratsdatenspeicherung ab. Es sei zwar klar, begründete der 6. Senat, dass eine allgemeine und anlasslose Speicherung auf nationaler Ebene zur Bekämpfung von Straftaten der europäischen Regelung entgegensteht. Unklar sei aber, ob eine nationale Regelung zur Vorratsdatenspeicherung, wie im deutschen Telekommunikationsgesetz festgeschrieben, unter keinen Umständen möglich sein darf. Der EuGH hatte bei seiner Entscheidung schwedische und britische Gesetze begutachtet und war zu dem Schluss gekommen, dass diese Regelungen nicht tragfähig sind. Die Frage des Bundesverwaltungsgerichts besteht darin, zu klären, ob die deutschen Normen, die andere Speicherfristen vorsehen, unter keinen Umständen eben anzuwenden sind. Das sei maßstabprägend. Es würde den deutschen Gesetzgeber erheblich einschränken. Geklagt hatte die Firma SpaceNet bzw. die Telekom Deutschland. Bis zur Entscheidung des Gerichtshofes bleiben diese Verfahren ausgesetzt.
Dieser Fall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. In Köln ist eine schwangere Frau gestorben, nachdem sie einen Routine-Glukosetest auf Schwangerschaftsdiabetes eingenommen hatte. Auch ihr per Notfall-Kaiserschnitt geholtes Baby verstarb. Das Glukosegemisch hatte die Frau aus einer Kölner Apotheke. Nun haben die Rechtsmediziner ihr vorläufiges Gutachten zum Tod vorgelegt. Markus Schmidt.
Die Kölner Staatsanwaltschaft gab heute bekannt, dass die Rechtsmediziner ihr vorläufiges Gutachten zum Tod des Kindes vorgelegt haben. Demnach starb der Säugling wie die Mutter an Organversagen. Ob das Kind allerdings durch das Narkosemittel, das die Mutter eingenommen hatte, ums Leben kam oder weil es bereits in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geholt wurde, muss nun ein weiteres Gutachten klären. Die Staatsanwaltschaft sagt auch, dass das Narkosemittel ebenfalls wie die Glukose pulverförmig war. Außerdem habe es eine sehr ähnliche Farbe, so ein Sprecher. Ob die Mittel in der Apotheke verwechselt wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Man stehe dabei noch am Anfang.
Markus Schmitz aus Köln und weiter nach London, wo wir seit heute doch wieder diesen Ruf hören können.
Oder!
Der Unterhaussprecher John Bercow darf wieder zur Ordnung rufen, nachdem der Supreme Court gestern einstimmig und überraschend deutlich die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause für null und nichtig erklärt hatte. In normalen Zeiten wäre dies ein Rücktrittsgrund für einen Premierminister gewesen, so die Meinung vieler politischer Analysten. Aber es sind bekanntlich keine normalen Zeiten. Für uns beobachtet ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen die Debatte. Herr Spickhofen, Boris Johnson hat schon gesagt, er tritt nicht zurück. War denn zumindest so etwas wie Zerknirschung zu spüren auf Seiten der Regierung?
Nein, kann man nicht sagen. Es gab eine lebhafte Debatte gleich zu Beginn. Da stand Geoffrey Cox, das ist sozusagen der oberste Jurist der Regierung im Mittelpunkt. Der sagte, eigentlich mit der Zwangspause für 5 Wochen müsste das gehen. Das können wir so machen. Heute musste er zugeben, wir lagen damit falsch. Das gab er im Parlament tatsächlich zu. Aber Herr May, von milderen Tönen oder gar Reue kann man da nicht reden. Geoffrey Cox legte nämlich dann richtig nach, warf dem Parlament vor, feige zu sein. Eine Schande und ohne jedes moralische Recht. Weil es den Willen des Volkes zum Brexit nicht respektiere, weil es den nicht über die Ziellinie bringe. Das brachte dann wiederum Abgeordnete aus der Opposition auf die Zinne. Die sagten, ey, ich bin hier direkt gewählt von meinem Wahlkreis. Wie können Sie, Herr Jurist, behaupten, ich habe kein moralisches Recht, hier zu sitzen? Also, die Gräben sind weiterhin tief und darüber, über diesen Gräben, ging es dann hoch her.
Jetzt ist Boris Johnson ja extra vorzeitig abgereist vom UN-Gipfel beziehungsweise von der UN-Vollversammlung in New York, um bei der Debatte dabei zu sein. Ist er schon angekommen im Unterhaus?
Nein, aber er hat vor wenigen Minuten 10 Downing Street, also seinen Regierungssitz, verlassen. Das heißt, wir rechnen damit, dass er innerhalb der nächsten halben oder dreiviertel Stunde dann tatsächlich sich im Unterhaus stellen wird. Und das wird sicherlich nochmal eine turbulente Debatte von mehreren Stunden, ist inzwischen schon die Rede, die das dauern kann. Er hat ja schon ganz klar zu erkennen gegeben, er wird nicht zurücktreten, trotz dieser schallenden Ohrfeige, die ihm das oberste Gericht da verpasst hat. Es ist nicht die erste Niederlage, die er da erfahren hat. Er hat ja auch schon ein paar im Parlament erfahren. Er hat einige Abgeordnete verloren, weil er sie entweder aus der Fraktion ausgeschlossen hat oder sie gleich zu anderen Parteien gewechselt sind. Er hat 0-11 sozusagen vor dem obersten Gerichtshof verloren. Also viele Niederlagen, trotzdem will er im Amt bleiben. Sein Ziel ist ganz klar, Austritt am 31. Oktober und zwar, Zitat von gestern, komme was wolle. Also er hält an diesem Austrittstermin fest.
Jetzt, wo die Verschiebung aber des Brexits bei einem No-Deal ja eigentlich vom Parlament schon beschlossen wurde, durch diesen zeitlichen Druck vor der Prorogation, also dieser Aussperrung des Parlaments. Was kann das Parlament denn jetzt eigentlich überhaupt noch tun?
Ich glaube, es will ihm nur noch jetzt ganz genau auf die Finger schauen, weil die Sorge ist, dass er möglicherweise diese Vorgabe, wenn du am 19. April keinen Deal mit der EU vorweisen kannst, dann musst du eine Verlängerung bis Ende Januar beantragen, dass er das möglicherweise durch Zusatzbriefe oder möglicherweise durch Geschäftsordnungstricks umgeht. Da ist das, sind die Oppositionellen froh, dass es jetzt doch wieder Parlamentssitzungen gibt und sie täglich darüber debattieren können.
Live aus London von der Parlamentsdebatte des Unterhauses, der ersten nach der Aussperrung des Parlaments, war das Thomas Speckhofen. Vielen Dank. Und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Bis zum nächsten Mal und tschüss.